So, jetzt muss ich noch ganz kurz meine Notizen finden.
Jo.
Die habe ich nämlich hier irgendwo. So, 14.15 Uhr. Du siehst keine Uhr, ne?
Doch, okay. Auf meinem Handy.
Okay. Aber dann wirst du gleich wieder so viel aufs Handy gucken.
Nee, ich werde bemüht sein, das nicht zu tun.
Bist du bereit?
Yes.
Okay. Shalom, Merhaba und Mahlzeit. Hier ist eine neue Folge Schei und Rauch mit Raf Alhamdan und meiner Wenigkeit Sascha Fassbender live aus dem Dönerkoma.
Hat so gut getan.
Ja, es war echt, es war gut. Und Käse. Ja. Hast du, ich muss direkt, oder hast du irgendwas für den Anfang? Nein, ne? Ich muss direkt etwas loswerden, weil ich in letzter Zeit aus irgendeinem Grund sehr viel gemischtes Hack hintereinander weghöre und es hat mich bei dir sehr interessiert und ich wollte es dich eben gefragt haben, ich dachte, wir kommen aus es jetzt raus. Was ist dein Lieblingsbissen oder dein Lieblingsteil bei einem Döner?
Mein Lieblingsteil bei einem Döner?
Ja, weil am Ende ist da nur Fleisch und Öl und ein bisschen Soße. Am Anfang ist viel Salat und wenig Fleisch, weißt du, was ich meine? Mhm. Am Ende ist auch viel Brot.
Mhm. Was für mich den richtig guten Döner ausmacht, ist tatsächlich das Brot.
Ja, ne?
Voll. Also mit dem Brot steht und fällt für mich eigentlich alles. Und ansonsten bin ich großer Fan davon, gemäßigt zu sein.
Definiere.
Soße, ein bisschen Fleisch, nicht zu viel. Das darf nicht zu viel Fleisch sein. Und am allerbesten einfach Petersilie, bisschen Zwiebel, das war's.
Ja, ich habe auch damit angefangen, nur noch Kraut. Mhm. Kraut, bisschen Tomate, bisschen Gurken, so für noch ein bisschen was Buntes drin. aber du hast recht, es ist oft zu viel Fleisch.
Viel zu viel.
Wo ich Digga, komm, sei mal nicht so verschwenderisch.
Ja.
Aber ich muss sagen, das Dienstleistungsverhältnis, das stimmt oft einfach nicht. Der Döner an sich, der Preis ist okay, aber der Käse, der ist oft so teuer. Du kriegst dann drei Würfel Käse für 1 Euro. Dann denke ich mir, ja, mach doch lieber den Döner teurer, weil der ist hier echt günstig teilweise. Ja, aber vielleicht ist das auch nur mir aufgefallen.
Es gibt ja auch so krasse preisliche Unterschiede. Ne? Wir haben jetzt gerade einen Döner gegessen in Krefeld für 4 Euro.
Ja.
Und in Neuss kriege ich den teilweise für 6,50.
Boah.
Oder 6, ja.
Ey, damals war das Realschulzeit, da gab es den für 1,80.
Mhm.
Der kann nicht gut sein.
Ja.
Oder, boah. Das ist, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber manchmal greift man mit Absicht nicht zu günstigen Sachen, weil man sich denkt, da muss irgendwo
möglich.
Ein Haken sein.
Ja, voll. Das Fleisch ist von vorletzter Woche.
Ja, irgendwie so.
Ja, ja, ja. Aber ich bin natürlich sehr dankbar für die ganzen türkischen und vor allem auch libanesischen, syrischen Läden, Restaurants und Imbisse. Ist das die Mehrzahl?
Sag einfach Imbissbuden.
Imbissbuden. Safe, ja. Sehr gut. Denn so richtig satt und so richtig glücklich bin ich nicht nach so einem Besuch in so einem Fancy-Schmancy-Restaurant. Das Essen schmeckt mir da selten wirklich, wirklich gut. Es muss was Echtes, was Pures sein. Sowas wie ein, sowas eben wie beim Syrer-Essen gehen oder beim Türken oder so. Boah, weißt du noch, als wir damals im Sommer letzten Jahres, damals auf der Kolbstraße waren?
Ja.
In diesem türkischen Laden und ich hatte irgendwie, es wäre ja so spät nachts und ich hatte einfach Bock auf, ich glaube, ich wollte eine türkische Pizza oder einen Döner, also ganz simpel. Ja. Und die Türken in diesem Laden haben mich richtig so von oben herab angeschaut, so nach dem Motto, was denkst du eigentlich, wo du hier bist? Wir haben doch hier keine Dönerspieße.
Ja. Ich muss ja schon was Richtiges bestellen.
Ja, ich hätte Mathe einfach bestellen sollen, wie soll ich sagen. Entschuldigung.
Aber dafür, das ist aber doch das Gute am Podcast, ihr riecht uns nicht, wir stinken sowas von nach Knoblauch, ey. Boah.
Vor allem, kennst du das, ich habe gerade erst meine Hände gewaschen, kennst du das, wenn du diesen Geruch so noch an dir haften hast und ihn dann so selbst riechen musst, ist so ein Abtörn, boah.
Man ekelt sich dann auf einmal vor dem eigenen Essen.
Ja, Mann. Ja. Und vor sich selbst.
Ja.
Oh.
Ja, wir sehen uns gerade zum ersten Mal seit 3-4 Wochen.
Ey, ich hab dich so krass vermisst, ey. Das
krass,
ist echt crazy.
Ja.
Lass uns direkt mit einer Kategorie starten, Sascha Fassbender, die wir lange nicht mehr ausgepackt haben, nämlich die Prediction.
Ja.
Ich bitte dich nämlich um deine ganz persönliche Prediction, denn jetzt gerade, wo wir aufnehmen, an diesem heutigen Tag, also es ist Freitag, ihr hört es jetzt erst am Samstag.
Eine Woche nach unserem Geburtstag.
Richtig.
Den ich vergessen habe,
Da können wir gleich nochmal drüber reden, Herr Fassbender. Die EM startet. Mhm. Sascha, deine Prediction. Wer gewinnt die Europameisterschaft 2021?
England.
Warum?
Weil sie es auch einfach mal verdient haben. Weil wenn zwei Vereine aus einem Land im Champions League Finale landen und auch in anderen internationalen Cups und Pokalen weiter oben, ich habe jetzt ganz schlau Cups einfach auf Deutsch übersetzt und Pokale gesagt, weiter vorne landen.
Ist mir nicht aufgefallen. Und das ist ja das Schöne daran. Ich so, oh yeah, okay, er sagt kluge Fußballworte. Das wird schon stimmen.
Cups und Pokale. Wenn die weit vorne landen, dann landet die Nationalmannschaft meistens danach auch weit vorne. Mhm. Einmal das und außerdem haben es die Engländer auch einfach verdient. Das letzte Mal, boah, ich glaube, da war Brandt. Er war noch nicht Kanzler. Ich meine, er war noch Bürgermeister in Berlin. Mhm. So lange ist es her. Also wir haben es safe nicht miterlebt. Die haben es einfach verdient als Mutterland des Fußballs und die haben auch einfach coole Spieler, finde ich. Ja, denen würde ich es gönnen. Die bringen auch, finde ich, das Können mit. Die Franzosen natürlich auch als amtierender Weltmeister. Ja. Was ist denn deine Prediction? Was würdest du sagen? So, wer wird Europameister? Warum guckst du mich mit so leeren Augen? Weißt du, du hast mich gerade angeguckt. Wie diese Trash-Teilnehmer, die so versuchen, sich klug auszudrücken, aber wo wirklich hoffnungsvoll verloren sind. Ich würde mal sagen, dass,
Okay, also ich habe dich vielleicht mit diesem leeren Blick angeguckt, weil ich dann doch fasziniert war von all dem Inhalt, den du hier ja preisgegeben hast. Und das hat irgendwie, also deine Erklärung.
Als würdest du mich gerade dumm machen.
Nee, im Gegenteil, deine Erklärung war einfach sehr, also es war so, während du das so erklärt hast, dachte ich mir, ja, er hat recht, Mann. England. So mäßig. Ich wollte natürlich, also. Weißt du was, und ich glaube, deswegen stelle ich auch diese Frage. Ich bin natürlich auch immer so, habe immer für Deutschland mitgefiebert und natürlich, ne, in dem Moment war ich natürlich deutsch pur und dachte mal, wo ist die Deutschlandflagge und so. Das ist bisschen weg bei mir mittlerweile.
Same hier. Ich meine, ich würde es Jogi Löw gönnen, ja, aber nee.
Also es hat auch nichts mit dem Sport an sich zu tun oder mit der Mannschaft oder so, einfach weil ja, ich finde, man merkt das auch. Ne? Also Migranten waren ja auch immer gerade natürlich auch durch den Fußball sehr stolz auf Deutschland und ich finde, dass das irgendwie schon abgeebbt ist, so nach einigen Jahren der Konfrontation in diesem Land. Aber ich drücke natürlich Deutschland natürlich die Daumen und hoffe, dass wir dann auch gewinnen. Wobei ich das feiern würde, wenn mal so ein Underdog kommt, wenn so Kasachstan mal gewinnt.
So Dänemark.
Würde. Ja. Spielen die Fußball?
Ja.
Wow.
Ich glaube, Kasachstan spielt nicht bei der EM
mit. Warum dürfen die überhaupt auch so, die Russen spielen ja auch mit und Ungarn, glaube ich, und Aserbaidschan und ich denke mir, warum?
Ich glaube auch Israel.
Warum?
Israel, glaube ich, aus politischen Gründen, ja, weil die einfach bei dem asiatischen Pokal einfach viel so würde zu viel Ärger geben.
Ach so, oh ja, siehst du, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja.
Die sind, glaube ich, auch beim ESC dabei.
Ja.
Meine ich.
Ja.
Boah, aber eine Erklärung, warum Russland dabei ist, die habe ich jetzt hier so ad hoc für dich nicht. Ich glaube, weil Moskau rein geografisch in Europa liegt, politisch aber nicht, aber nagel mich da nicht fest. Nee, aber was, wo du sagst, dass das alles so abebbt mit der Stimmung, These, es wird nicht passieren, aber gehen wir mal einfach davon aus, dass Deutschland nächste Woche gegen Frankreich, sagen wir einfach mal 5-0 gewinnt, es wird definitiv nicht passieren, aber wenn es passiert, was meinst du, was hier für eine Stimmung ist?
Ich hoffe.
Was meinst du, wie, weil dieses eine Spiel, es war schon so oft, war das die WM 2010 in Südafrika? Das erste Spiel gegen Australien haben die, glaube ich, 4-0 gewonnen. Alle haben so getan, als wenn wir Weltmeister wären. Das alles, es gab Autokurse. Ich war selbst auf der Königsallee unterwegs mit Deutschlandflagge und was weiß ich nicht alles.
Erinnerst du dich an das 1-7 gegen Brasilien?
Ja.
Wie hast du das erlebt? Erinnerst du dich noch?
Ja, ich war auf Mallorca und wir waren tatsächlich in einer brasilianischen Bar.
Oh, wow.
Und wir waren am Ende auch alleine. Also der Barkeeper war noch da aus beruflichen Gründen, aber die sind alle, die haben mir so mit
leid getan. Ne? Ja, mir auch.
Es ist ja nicht irgendwer, du demontierst da den Gastgeber.
Ja.
Den Gastgeber. Das ist nicht einfach an sich klar, ist das schon krass, weil die Brasilianer spielen verdammt gut Fußball.
Ja.
Und dann sind das auch noch die Gastgeber. Aber geil war, danach waren die für die Deutschen, weil die Argentinier nicht leiden können. Also es war schon irgendwie ein Übereinkommen.
Was ich so schön damals fand, und das hat mich total auch getoucht. Also ich glaube, wir alle haben, wir konnten es ja gar nicht fassen. Ja. Selbst die Jungen oder die Mannschaft konnte es ja nicht glauben und hat sich ja in ihrer Freude, finde ich, auf dem Spielplatz, wollte ich sagen. Wie sagt man? Auf dem Spielfeld?
Auf der Wiese.
Also da, wo die Fußball halt spielen. Du hast richtig gemerkt, dass sie ihre Freude so zurückgehalten hat. Also man war fast schon so peinlich berührt und ich weiß noch, wie angefasst ich davon war damals und wie sehr wirklich auch mein Herz für die Brasilianer geblutet hat, weil klar, es ist für uns in Deutschland am Ende des Tages, ne, ist das ein Unternehmen. Am Ende des Tages ist Fußball natürlich für ganz viele Menschen, hat das eine wichtige Bedeutung und das respektiere ich auch absolut, aber wir werden in Deutschland nicht, also wir sind nicht perspektivlos, wenn der Fußball wegfallen würde oder wenn wir ganz, ganz arg und peinlich verlieren würden. Aber für die Brasilianer bedeutet der Fußball was ganz anderes als für die Deutschen, behaupte ich jetzt mal.
Na.
Meinst du nicht? Es ist gerade für die jungen Menschen oder die...
Wirtschaftswunder 1954, weißt du, wer es ausgelöst hat? Der WM-Sieg.
Wirklich?
Ja.
Krass.
Das ist eines der ersten Dinge, die ich im Geschichts-LK gelernt habe. Mein Geschichtslehrer hat gesagt, 1954, wodurch kam das Wirtschaftswunder? Ich wollte einen Witz machen. Ich so, ja, wir haben die WM gewonnen. Wolltest du einen dummen Witz machen? Also ja, richtig.
Krass.
So, was?
Ja.
Ich hab's nicht geglaubt.
Ja, ist jetzt auch schon 70 Jahre her bald.
Ja, okay.
Nein, du hast natürlich recht, aber weißt du, für ganz viele brasilianische Kids ist der Fußball ja eine Perspektive.
Ja, klar.
Und das will ich damit sagen.
Ja,
ne? Also
ja,
das, so habe ich das halt damals betrachtet. Gar nicht so aus dem sportlichen Aspekt, sondern was bedeutet das für dieses Land eben, ne? Gastgeber, dann die WM, dann auch noch gegen Deutschland, ja? Also auch noch so eine Sache. Ja, aber ich fand es toll, wie damals die Mannschaft reagiert hat und was für eine Solidarität auch den Brasilianern gegenüber gezeigt wurde. Und so wie ich das damals mitbekommen habe, haben trotz des ganzen Schmerzes, des nachvollziehbaren Schmerzes und der Demütigung die Brasilianer, die deutschen Fans und auch die deutsche Mannschaft ja nicht irgendwie scheiße behandelt danach.
Ja. Aber es gibt, wir haben Geschichte geschrieben in Brasilien, nämlich... in der Sprache, in der portugiesischen Sprache, die die da sprechen, ist das jetzt so eine Redewendung geworden. Eine Freundin von mir ist nämlich Flugbegleiterin und bei denen ist das so, so wenn du etwas ganz Schlimmes erlebst, dann sagen die, ja, aber es ist nicht so schlimm wie das 1:7. Das ist einfach so, krass, so ein Spruch bei denen, der sich einfach so eingebürgert hat. Das find ich halt schon krass.
Ja, voll. Ich glaube, das sitzt auch ganz, ganz tief in den Leuten drin und boah, das war wirklich, wirklich unangenehm. Es ist natürlich noch viel unangenehmer als die andere Situation, nämlich bei der letzten WM vor drei Jahren.
Russland 2018.
Genau, vor drei Jahren jetzt, als Deutschland rausgeflogen ist gegen
Südkorea.
Und da dachte ich, ich weiß, ich habe mit einer guten Freundin und Kollegin damals das Spiel geguckt. Wir haben beide Schicht gehabt in einem Sender, wo wir beide gemeinsam gearbeitet haben und haben uns alles hergerichtet und konnten es kaum erwarten, dann spät abends nach der Schicht sozusagen das Spiel zu gucken. Und dann dachte ich mir...
Was da los? Was machen Sachen?
Was machen Sachen?
Ja. Wie mit zum Stock am Ball, tu was. Tu irgendwas, bitte.
Glaubst du, es wird wieder Diskussion geben, wenn einer unserer Jungs... nicht die Hymne mitsingt?
Ich glaube, das ist vorbei.
Ja?
Also weil es gibt ja auch Deutsche, die sie nicht mitsingen. Ich gröle sie ja auch nicht jedes Mal mit, wenn ich irgendwo bin und sie wird gespielt.
Ich hätte sie vorher immer mitgesungen, auf jeden Fall. So,
ja, aber
bin
warum?
Ich sehr patriotisch.
Für dich oder für die Deutschen, die dich beobachten? Das ist
Nein, das machst du so aus Stolz. Darüber reden wir ja auch oft, ne? Dass man hier so in Deutschland, das tut mir auch echt leid irgendwie, weil ich das ja auch irgendwie, trage ja auch diesen Stolz in mir, hier zu leben und auch Teil von dem hier zu sein, von all dem hier. Aber ähnlich wie eben mit diesem, ja, ich bin auf jeden Fall für Deutschland, hat auch sich das für nicht nur mich, sondern ich glaube auch für sehr viele andere Migranten, ist das so sehr weit weggerückt irgendwie, dieses, ist schade eigentlich.
Ja, zumal ja der Der reine Text der deutschen Nationalhymne, da ist ja wirklich nichts Verwerfliches drin. Du kannst den Text nehmen, kannst ihn dir durchlesen. Ich würde es alles unterschreiben, alles.
Voll.
Deswegen kann ich schon irgendwo verstehen, dass man sagt, ihr könnt doch mitsingen, die Hymne ist doch in Ordnung. Aber auf der anderen Seite, du stehst unter Druck, willst dich gerade konzentrieren, andere singen sie vielleicht einfach so nicht mit, weil sie an sich auch nie singen.
Naja, also ne, und ich wette auch, der ein oder andere singt sie nicht oder hat sie nicht mitsingen wollen. Einfach auch, weil ich meine, ne, können wir direkt auf das nächste Thema übergehen. Also du bist dann gut genug, eben in so einer Mannschaft zu spielen und auch dabei zu sein. Und dann bist du der gute Ausländer sozusagen. Aber wehe, du bekennst dich zu deinem Heimatland oder gehst auf eine Palästinenser-Demo oder sonst irgendwas. Dann bist du halt, weißt du, was ich meine? Ich glaube schon, dass gesellschaftliche Themen, die gerade ganz viele von uns beschäftigen, sich dann eben auch auf sowas auf sowas einfach überspringen.
Ja, bin ich bei dir. Aber was spricht dagegen, beide Hymnen zu singen?
Nichts.
Also wo ist das Problem? Genau.
Nein, also ich persönlich habe damit auch kein Problem. Aber jetzt, und das ist also, was jetzt anders ist als vor 4, 5 Jahren, ist, dass ich jetzt nachvollziehen kann, warum jemand sagt, nee, das singe ich nicht mit. Du willst dich abgrenzen, weil vielleicht einfach auch zu viel hier passiert ist. Verstehst du?
Aber dann verstehe ich nicht, warum ich dann in der deutschen Nationalmannschaft spiele. Und also ich kann ja auch in einer anderen Nationalmannschaft spielen. Du hast ja quasi mehr oder weniger die Auswahl. Du kannst ja als bestes Beispiel Mesut Özil, hättest du ja auch als Jugendlicher sagen können oder als Heranwachsender. Ich möchte aber lieber in der Türkei spielen.
Naja, aber wenn du groß wirst, und natürlich ist die deutsche Nationalmannschaft, das ist ja überkrass, also einfach auch sportlich gesehen, dort zu spielen.
Ja.
Und wenn du aber im Laufe deines Berufslebens oder deiner Sportkarriere so einen Dreck aushalten musst, dann ist doch klar, dass die Leute sich vielleicht auch sogar ein bisschen, eingeschnappt, dann sagen, nö, mache ich jetzt nicht mehr. Es ist generell, Fußball ist halt, oder nicht der Fußball an sich, also ich rede gar nicht vom Sport, sondern von der Politik dahinter, in vielerlei Hinsicht sehr heuchlerisch, weil ich habe auch das Gefühl, in den letzten so 2, 3 Wochen ist das Thema Schwulsein oder Homosexualität wieder ein großes Thema. Ja, es müssten sich jetzt auch mal Fußballer outen. Da denke ich mir, nein, Alter. Also ich nur weil ich homosexuell bin, habe ich doch nicht die Verpflichtung, dafür auch einzustehen. Und wenn das mein Scheiß ist und ich meinen Scheiß für mich behalten will, eben weil ich weiß, es wird Konsequenzen geben, dann ist das sehr wohl mein gutes Recht. Und die Frage ist doch nicht, warum outen sich die Fußballer nicht, sondern warum schaffen wir es nicht als Gesellschaft, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Leute ohne Angst vor auch beruflichen Konsequenzen sagen, ey, ich bin schwul und das ist auch gut so. Und ich möchte nicht, dass dieser Satz als Drop benutzt wird von mir.
Hab schon mitgeschnitten. Bin ich an sich bei dir. Ich finde es auch schwierig, von den Leuten zu verlangen, dass sie sich outen sollen.
Ja.
Denk mir aber gleichzeitig, wenn der Schritt gemacht wäre, ich rede jetzt gar nicht von einem, es müsste sich eine Gruppe finden, weil sagen wir mal, einer outet sich, dann schmeißen sich alle Medien auf diese eine Person.
Ja.
Wenn es aber 20, 30 gleichzeitig wären, wäre das erstens ein Zeichen, es wäre nicht einer dieses Medienopfer und es würde vielleicht funktionieren, aber wo ich dann wieder das Problem sehe, ist, dass Fußballspiele unterbrochen werden, weil irgendwelche reichen Mäzen beleidigt werden, aber
richtig,
für Rassismus nicht.
Genau.
Also eigentlich müsste.
Aber dann bitte die Hymne singen als Schwarzer.
Genau.
Weißt du, was
eigentlich,
ich meine?
Ja, genau. Eigentlich müsste für Rassismus und für Homophobie müsste ein Spiel unterbrochen werden. Und nicht, also das war auch nicht gut, dass er beleidigt wurde, aber du verstehst, was ich meine. Also die Verhältnismäßigkeit stimmt da einfach nicht.
Absolut. Und genau, das ist der. Du hast das perfekte Beispiel genommen. Also da marschierst du da als Schwarzer Spieler. Und wirst, weiß ich nicht, von Bananenschalen getroffen.
Gerard Asamoah zum Beispiel.
Ja, oder beleidigt oder irgendwie, ne, was auch immer da so abgeht und da passiert nichts und dann heißt es ja, ne, auch als Spieler so nach dem Motto, stell deine Mannschaft in den Vordergrund, stell den Sport in den Vordergrund, überhöre das.
Ja.
Und dann soll dieser Schwarze aber gefälligst die deutsche Nationalhymne mitsingen. Ich rede jetzt natürlich von einem Schwarzen, der jetzt sich selber nicht als hundertprozentig deutsch sieht, sondern eben als 50-50, so nach dem Motto, wie ich mich zum Beispiel auch sehe. Und dann denke ich mir, sag mal, hakt's bei euch oder was? Sag mal, spinnt ihr? Habt ihr den Knall nicht gehört? Ist doch klar, dass sich dann keiner von denen dann dahinstellt und sagt, ich bin stolz auf mein Heimatland, das mich nicht beschützt, während ich für mein Heimatland, Deutschland, hier gerade Sieger einfahre. Also.
Ja.
Und trotzdem, auch dieses, also Ich weiß, also uns werden bestimmt ganz viele schwule Profifußballer hören, da bin ich mir sicher. Safe. Lasst euch gesagt sein, es juckt mich so gar nicht, wenn ihr nach dem Spiel flachlegt oder auch nicht flachlegt und wenn ihr nicht über eure Sexualität redet. Also wer sind wir denn von homosexuellen Sportlern zu erwarten, dass sie diese Lanze brechen? Who the fuck? Das finde ich dumm.
Ja, wer wird denn deiner Meinung nach Europameister, um die Klammer mal zu schließen?
Deutschland.
Echt?
Ich hoffe doch schon, ja.
Einigkeit und
Recht und Freiheit. Wollen wir die Sarah Connor-Version singen?
Brühe im Lichte. Stefan Raab hat damals gesagt, das heißt so viel wie, du darfst nicht im Dunkeln kochen.
Schön, ich vermisse ihn. Er hat auch diesen tollen Part gehabt in irgendeiner Folge, wo er über Namen von, also wie müssten Vereine klingen, Fußballvereine klingen, wenn sie schwul wären. Und als Beispiel Arminia Bielefeld, Armin Bielefeld. Das fand ich mega. Ich vermisse dich, TV Total.
Ja, ich überlege gerade, ob mir auch einer einfällt, aber nein, mir fällt keiner ein.
Wie die Fette, klar, kriegen wir hin. Warte, lass mich überlegen, was hatte er denn noch? Was haben wir denn so für Fußball? HSV. Okay, ich blamiere mich auf die Knochen jetzt.
FC Bayern München, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, VfB Stuttgart, Fortuna Düsseldorf.
Fortuna!
FC Köln, Hertha BSC.
Hertha BSC!
Hertha bräuchte auf jeden Fall dann Männer.
Sowas wie noch Hertha BSC.
Stimmt, gar nicht schlecht.
Noch Hertha BSC.
Noch Hertha BSC, ja, ist nicht schlecht.
Gibt's irgendwas mit Tifa? Haben wir sowas?
Nee.
Gut, also falls euch da draußen noch was fast schon Homophobes einfällt, dann sagt es uns.
Ja. Haut mal raus.
Haut mal raus.
Sehr gut. Haben wir das auch geklärt? Krass. Also du sagst Deutschland, ich sag England.
Ja.
Bin ich mal gespannt. Sollen wir wetten? Sollen wir irgendwas?
Ja. Oh ja, lass uns das große EM-Wett-Special machen. Lass uns einfach jedes Spiel tippen. Heute, ich glaube, Türkei gegen Italien, ne?
Ja, das wird ja einfach. Oder meinst du Ergebniswette?
Ja, weil, was heißt das?
Also, es gibt ja Tendenz. Nee, Tendenz ist, ja. Wer gewinnt, wer ob unentschieden oder wer gewinnt halt. Wer gewinnt, wer verliert, unentschieden.
Okay.
Und Ergebniswette ist, du sagst tippen. 2-0, 2-1, 4-0.
Okay, ich wette, ich gewinne das am Ende der EM, weil ich einfach keine Ahnung habe. Und Leute, die keine Ahnung haben, haben das Glück in der Regel immer auf ihrer Seite.
Okay, aber wir nehmen ja immer nur einmal die Woche auf. Das Ach heißt, so. Wir können auch immer nur ein Spiel dann wetten,
okay,
ne?
Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall Türkei, Italien wetten, weil wenn ihr da draußen das jetzt gerade hört, dann könnt ihr auch sofort das Ergebnis gerade nachschauen.
Okay.
Okay.
Fang du an.
Okay, also mit so Tippen, ne?
Mhm.
Okay, also, also ich wünsche mir, dass die Türkei gewinnt.
Ja, aber schon mit Ergebnis.
Ja, ich wünsche mir, dass die Türkei gewinnt, glaube aber, es geht 3-1 aus für die Italiener.
Okay.
3-1 Italien, ich würde es den Türken mal gönnen, ehrlich gesagt.
Ich sage 2-1 für Italien.
2-1 und ich sage 3-1.
Naja, das habe ich gehört.
Ja, ich wollte es dir nochmal sagen.
Was sagst du nochmal?
3-1 für Italien.
Großartig.
Ich habe aber noch ein sportliches Thema, Sascha.
Oh, jetzt, boah. Okay.
Weil mich das tatsächlich interessiert und weil ich das...
Ich war heute, diese Woche zum ersten Mal im Fitnessstudio und heute tatsächlich... Live im Radio, im Fitnessstudio sogar.
Ja, und auf Instagram habe ich gesehen.
Yes.
Sehr gut. Ich bin gleich mit meinem Bruder zum Sport verabredet. Ich freue mich auch schon. Die serbische Volleyballspielerin Sanja Drojovic oder so heißt sie, glaube ich, die wurde jetzt für 2 Spiele gesperrt und muss irgendwie 18.000 Euro Strafe zahlen an den Verbund praktisch, weil sie vor einiger Zeit hat ihre Mannschaft, also die serbische Mannschaft, gegen Thailand gespielt.
Mhm.
Und dann hat sie, also hat diese serbische Spielerin dann so Schlitzaugen nachgemacht und ihre Gegner so ein bisschen veräppelt.
Mhm.
Und,
du meinst diskriminiert? Veräppelt ist jetzt...
Ja, ich sag das mit Absicht auch, weil, also ich war überrascht davon, die Serben haben sofort reagiert, sie sofort getadelt.
Mhm.
Sie hat die 2 Sperren gekriegt und diese wirklich gigantische Strafe, die sie da zahlen muss. Sie hat sich direkt nach dem Spiel wohl auch bei den Gegnern entschuldigt und sagte so im Eifer des Gefechts und bla 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 bla. Und also ja, also die Serben sagen, das war rassistisches Verhalten, ja. Aber ich muss sagen, also ich habe mich dann versucht so reinzudenken, du bist im Kampf sozusagen, du willst den Scheiß unbedingt gewinnen. Man ist dann vielleicht auch emotional und macht dann eben sowas wie so Schlitzaugen nachmachen, was halt einfach natürlich nicht geht. Aber sich sofort nicht nur öffentlich zu entschuldigen, sondern persönlich auch nochmal bei der Mannschaft und zu sagen, das war extrem uncool und natürlich nehme ich die Strafe hin und ich weiß nicht, was mich da geritten hat und so. Ich finde das, also so mit Rassismus umzugehen, ich finde, da kann man sich auf ein Gespräch einlassen. Weißt du, was ich meine?
Ja, kann ich komplett unterschreiben. Was ich da, es ist leider schon ein paar Wochen her und ich hätte so gerne mit dir darüber gesprochen. Hast du das mit Lehmann mitbekommen? Jetzt Lehmann.
Ja. Wie war das nochmal?
Der hat doch einem Bekannten bei Sky. Er kennt einen bei Sky. Mit Dennis Aogo hat er geschrieben, ey, der Dennis Aogo ist doch euer Quoten...
Schwarzer.
Quotenschwarzer oder Quoten-Endpunkt? Da bin ich mir gerade nicht sicher. Hat er Quoten... Gehen wir auf Nummer sicher und er hat Quotenschwarzer geschrieben. Ja. Hat aber die falsche Nummer.
Nämlich an den Schwarzen
Dennis
selbst.
Dennis Aogo selbst.
Ja. Unangenehm.
Und... Ja, und Jens Lehmann hat dafür natürlich richtig, richtig auf den Sack gekriegt, wurde auch bei Hertha BSC Berlin rausgeworfen und alles. Und da muss ich sagen, ja, natürlich, wenn das
wie
rauskommt.
Wie, der ist rausgeschmissen worden?
Ja, ja.
Also wie, was hatte der für eine, was hat der da gemacht?
Irgendeine Funktionärsfunktion.
Ach, und die hat er jetzt, ja, das hat er jetzt verloren.
Oder hatte er Anteile, das weiß ich, was genau er gemacht hat, nagel mich nicht drauf fest, aber ich muss sagen, wenn wir beide so bei WhatsApp schreiben, ne?
Ja.
Das kannst du auch nicht veröffentlichen.
Auf gar keinen Fall.
Und deswegen muss ich sagen, also klar, sobald das an die Öffentlichkeit gerät, entschuldige dich auf jeden Fall.
Ja.
Mach und tu. Aber ich muss sagen, so ein, es war halt, weiß ich nicht, ich find's halt
schwierig darüber zu reden, ne? Ich weiß, was du meinst.
Also wie gesagt, wenn man unseren Chatverlauf oder den ich mit Kumpels habe, veröffentlicht, das meine ich ja erstens alles nicht so und so, du beleidigst Deutsche in meiner Anwesenheit, lustig gemeint. Ich beleidige Araber in deiner Anwesenheit, lustig gemeint. Sowas würde ich ja niemals an die Öffentlichkeit tragen.
Und ich beleidige
tragen.
Araber aufs Derbste.
Und ich beleidige Deutsche. So. Wie oft wir uns über deutsche Touris lustig machen.
Und über die ganzen Kegs. Und letzte Folge noch habe ich ja irgendwie gesagt, ja klar, sagt dir dein arabischer Studentenfreund, dass er Mathe, dass er Medizin studiert. Das erzählt er nämlich seinen ganzen Leuten zu Hause. Also das sind natürlich Klischees, mit denen wir spielen. Und es ist natürlich leicht für mich als arabische Frau, auch mit diesen Klischees zu spielen und so, auch gerade mit dir, weil es ist ja nicht nur so, dass wir diese Klischees in den Raum stellen und dann einfach gehen, sondern wir diskutieren und wir debattieren ja über diese Themen. Herr Lehmann hatte diese Möglichkeit nicht und ich weiß nicht, ob er das halt sonst tut. Ich finde insofern übertrieben, weil er hat ja wirklich gedacht, er schreibt etwas Privates mit einer anderen privaten Person.
Ja.
Das ist für mich was ganz anderes, als bei Twitter abzugehen oder in einem Fußballstadion zu stehen und weiß ich nicht, den Arm zu heben, jetzt mal ganz krass gesagt. Ne? Oder durch die Gegend das N-Wort zu schreien.
Ja.
Wobei, ich muss auch sagen, von einem Quoten-Schwarzen zu sprechen oder ich spreche auch oft von Quoten-Kennex und so, ne? Und von einem Quoten-Schwarzen zu sprechen ist, finde ich, nochmal was anderes als von einem Quoten-N-Wort, weil damit willst du ja nicht das System kritisieren, sondern damit willst du ja diesen Menschen abwerten.
Ja, genau, stimmt. Quotenschwarzer könnte auch eine Kritik sein. So nach Motto, hier ist viel zu wenig Diversität. Das kann man auch kritisch verstehen.
Oder ich rede ja auch oft in der Medienwelt von den Quotenkanacken, weil unsere Namen wollen sie und unser Aussehen wollen sie auch, aber unsere Themen wollen sie nicht.
Ja.
Und das meine ich damit, wenn ich von Quotenkanacke spreche, damit möchte ich gar nicht die Person an sich diskreditieren, sondern das System, das dahinter steckt.
Ja.
Und wenn du aber von eben dem Quoten-Endpunkt sprichst, dann bist du einfach menschenabwertend.
Muss aber gleichzeitig auch sagen, ich bin halt diese Gedanken durchgegangen und dachte mir so, okay, wenn man meinen Scheiß veröffentlicht, würde mir dasselbe wie Jens Lehmann passieren, weil ich halt wirklich, du schreibst halt so Quatsch, ne?
Ja.
Dachte mir aber wieder im Umkehrschluss, ist das okay, dass ich sowas mache? Also weißt du, was ich meine?
Naja,
ist das cool,
das
dass wir uns unter vier Augen über sowas lustig machen oder nicht?
Ja, ich weiß, was du meinst. Aber wenn wir so unter vier Augen da, also wir beziehen ja immer unsere Leute mit ein. Wir beziehen ja niemals irgendwas. Im Gegenteil, und du bist ja auch oft genug so, dass du zu mir sagst, Raf, Meinst du, das ist okay, das so zu sagen oder dass du so darüber denkst und vice versa? Und wir machen uns ja mittlerweile auch sehr gerne und sehr viel über Türken lustig, weil Cenk jetzt Teil von uns ist und er einfach das Türkische mitbringt. Und es fühlt sich auch nicht unangenehm an, weil wir leben ja auch Teile eben der Kultur, ne? Sei es die deutsche oder auch die arabische. Du bist, also manchmal habe ich das Gefühl, du bist der krasseste Kenneck von uns dreien und bist so viel tiefer drin, als wir es sind. Und das ermöglicht uns das nicht nur, sondern das lässt uns ja eben diesen, das gibt uns ja diesen Einblick auf die Dinge, die wir eben so lustig finden oder auch eben so schön, ne? Und wir können ja auch wirklich in jeder Kultur, über die wir nicht herziehen, aber worüber wir uns ja dann auch unterhalten, es endet ja immer damit, dass du ja auch realisierst, wie dankbar du für dies und jenes bist. Ne?
Ja, das stimmt.
Und aber nochmal, ne, das ist auch nochmal alles. Also du kannst halt so ein Sarrazin, der halt ganz schlimme, üble, rechte Drecksscheiße teilweise verbreitet in Büchern oder so. Wie oft sollen wir noch über Maßen sprechen und sowas?
Ja.
Das kannst du und so und der. Boah, Sascha, ich rege mich wieder auf. Das kannst du einfach nicht mit jemandem wie Lehmann vergleichen, der eine 1:1 Unterhaltung mit einer anderen Person führen möchte und aus Versehen das an die falsche Person geschickt hat.
Ja.
Peinlich.
Zumal bei diesen ganzen Namen, die du aufgezählt hast, da steckt ja auch immer eine Agenda dahinter.
Richtig.
Und bei einem Jens Lehmann behaupte ich mal nicht. Also der Mann ist kein Rassist, da würde ich jetzt 100 Euro drauf wetten.
Ja.
Hast du diesen... diesen Tweet von Maaßen mitbekommen, wo er... den Namen von Annalena Baerbock auseinandergenommen hat.
Ja. All cops are bastards.
Genau, sie heißt ja Annalena Charlotta Alma Baerbock, also
genau.
ACAB.
Ja.
Und er hat dann so getan, als wenn das so erstens ihre Schuld wäre, dass das so ist und als wenn das so was Linksextremes wäre und er wollte so versuchen, alle Konservativen gegen sie aufzubringen und so. Sowas ist für mich original eine Verschwörungstheorie.
Voll,
original.
Total. Das ist ein ganz, ganz kranker Mensch in meinen Augen. Ja. Und das ist beängstigend für mich. Also die CDU, Rezo hatte recht. Also ich sag mal so, anders mal. Ich versuche wirklich jetzt mal meine Emotionen oder meine Wut da rauszulassen, weil es sind ja auch gute Sachen passiert. Um da mal direkt diesen Schwenk rüber zu kriegen, wenn ich darf, Sascha Fassbender.
Ich würde nur noch ganz kurz die Antwort von Jan Böhmermann erzählen. Mhm. Er hat nämlich dann versucht, aus Hans-Georg Maaßens Namen
Hitler.
Einmal Hitler, Maaßen Mussolini, an das G erinnere ich mich nicht mehr. Das war auch irgendein Diktator. Ah, ich werde vielleicht noch drauf kommen.
Sehr gut. Ja, aber weißt du, da denke ich mir, ey, wenn der Maaßen so eine Scheiße raus, also nicht nur peinlich, sondern einfach dumm, da steht letztendlich, ob die wollen oder nicht, eine ganze Partei dahinter. Und zwar die Partei, die hier als Volkspartei gilt, die wohl mitmächtigste Partei dieses Landes, nämlich die CDU. Und dass da jetzt, also dass man immer noch nicht auf die Idee gekommen ist, sich kollektiv dafür auszusprechen, maßenlos zu werden.
Ja, oder peinlich. Zurückzupfeifen.
Ja.
Für so einen Tweet musst du ihn zumindest mal zurückpfeifen.
Ja, diese Partei ist sowas von durch für mich. Also wenn Angela Merkel weg ist, dann ist diese Partei für mich wirklich durch. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass diese Partei irgendwas für dieses Land will, sondern diese Partei will ihre Position, will ihr Vorrecht, will ihr Privileg behalten und es soll auch mit keinem geteilt werden. Ich meine, ey, Maskenaffäre, der ganze Dreck, der die letzte Zeit passiert ist und
die Vorwürfe gegen Spahn jetzt auch mit den
peinlich,
Masken für
peinlich.
Obdachlose. Und,
aber es gibt den ein oder anderen guten CDU-Politiker, selbstverständlich unter anderem, glaube ich zumindest, ist es Hessens Innenminister Peter Beuth von der CDU, weil er jetzt ganz konsequent in Frankfurt durchgegriffen hat bei der SEK, die wird ja jetzt aufgelöst in Frankfurt, weil da ja natürlich mal wieder rechtsextreme Chats aufgeflogen sind und teilweise wohl ganz, ganz derbe, ganz schlimme Dinge. Und das Schlimme daran sind ja nicht nur diese Chats, sondern dass das den Vorgesetzten bekannt war und dass die das geduldet haben. Das haben die einfach hingenommen, dass das so ist. Und da denke ich mir, okay, also safe, wenn das SEK in meine Wohnung einbricht, ich werde dieses Land verklagen, das schwöre ich dir, weil ich keinem einzigen Polizisten mehr Vertrauen, der in diesen Strukturen steckt. Tue ich nicht mehr. Ja. Wir haben einfach viel zu viele Beispiele und Minister, die sagen, es gäbe keinen Rassismus in Deutschland und in diesen Strukturen. Und Beuth, also der Innenminister in Hessen, hat, finde ich, sich sehr, sehr klar positioniert und auch darüber gesprochen, wie schockiert er darüber ist, wie tief rechtsrassistisch das gegangen ist, was für eine Gesinnung dahinter steckt, dass das ausgerechnet Leute waren beim SEK, das Vorgesetzte das okay fanden und er hat halt davon gesprochen, dass es gibt keinen anderen Weg mehr, als das alles aufzulösen, weil das kriegst du nicht mehr sauber. Also so weit sind wir schon, dass der Innenminister sowas offiziell sagt und wir haben, ist ja nicht das erste Mal, dass das jetzt passiert. Ne? Die letzten 2-3 Jahre haben wir wie viele, keine Ahnung, ich kann es gar nicht mehr zählen, solcher Situationen gehabt. Aber hey, Rassismus gibt's in Deutschland nicht.
Nein, darf es ja gar nicht. Nee, das war Racial Profiling. Wir dürfen die ja gar nicht, also gibt's das auch nicht.
Herrlich.
Ich finde halt insbesondere das bei Polizisten und bei Soldaten so schlimm, weil die sollen uns schützen und die haben halt auch noch on top einfach Waffen. Also die haben die so. Und man ist oft auch einfach machtlos, weil du gerade gesagt hast, du würdest ganz Deutschland verklagen und Co. Da gab es letztens bei Monitor, ich glaube, das war eine Reportage, da haben die einen Jungen begleitet, der sich versucht hat durchzuklagen, ist am Ende auch beim Land NRW gelandet mit einer Klage. Kurze Geschichte, es war so, der war in Köln irgendwie feiern, hat gesehen, zwei Mädels werden da belästigt, hat die versucht zu verteidigen, er wurde dann geschlagen. Dann
man muss sagen, das ist ein Deutscher gewesen.
Genau, ja, stimmt, das ist leider sehr wichtig zu sagen. Da kam die Polizei, hat ihn geschlagen, ihn festgenommen, mit auf die Zelle genommen, er wurde gewaltvoll festgenommen. Dann in der Zelle ist das oft so, du musst dich bis auf deine Unterhose oder manchmal auch ganz nackig ausziehen. Als er dann seine Klamotten wiederbekommen hat, waren die nass. Mhm. Keiner konnte sagen, warum die denn nass waren. Der Tag war trocken, das Wetter war gut. Und es ging dann von da an gerichtlich nur noch um ihn. Die Staatsanwaltschaft ist gegen ihn vorgegangen, obwohl er unschuldig war. Ja. Er musste sich jedes Mal aufs Neue verteidigen, immer wieder Anwälte nehmen.
Und der Richter hat ja auch sich ganz klar positioniert, muss man sagen.
Der Richter hat eigentlich gesagt, hier Polizei in Köln bzw. Land NRW, kehrt erstmal vor eure eigenen Haus zu, weil ich glaube, da haben eure Polizisten Scheiße gebaut. Der Typ hat keinen Dreck am Stecken.
Ja, und er hat auch die Staatsanwältin, ich glaube, es war eine Anwältin, nicht ein Anwalt, sehr, sehr krass gerügt und auch gesagt, er kann nicht verstehen, wie das hier alles passieren konnte, dass eben dieser Mann, der diese Frauen verteidigen wollte und schützen wollte, so von der Polizei letztendlich misshandelt wurde. Und mir war deswegen jetzt auch wichtig zu sagen, dass das ein Deutscher war, so behandelt wurde, so, das ist sowas, das ist nicht, das ist, für mich ist das Misshandlung. Für mich ist das ganz klar Misshandlung. Ja. Die Staatsanwältin, was die sich danach erlaubt hat, also vor Gericht wurde das ja immer wieder abgelehnt und sie beharrt darauf, dass dieser Mann zur Rechenschaft gezogen werden muss. Und der Richter macht dieser Frau, dieser Staatsanwältin, eine so fette Ansage, indem er ihr sagt, ich verstehe nicht, was hier passieren kann, dass sie sowas erlaubt, dass sie sowas zulassen, dass das hier... Und das ist vielleicht das Gute, was jetzt allmählich passiert. Und das war mir jetzt auch wichtig zu sagen. Ich glaube, da steckt... Ich habe ja selbst, habe ich ja auch im Podcast erzählt, selbst ja diese Erfahrung mit der Polizei gemacht und viele haben mir gesagt, Raff, das war Rassismus und bla bla bla. Ich habe gesagt, nee Leute, ich weiß, wie sich Rassismus anfühlt, habe ich, und Diskriminierung. Das habe ich so oft in meinem Leben erlebt, dass ich das sehr gut, also ich weiß sofort, wenn das so ist. In der Situation, in der ich gesteckt habe, ich behaupte, das war kein Rassismus, das war Sexismus, das war Machtausübung. Ja, ja. Und darauf will ich halt hinaus. Es ist nicht so, dass jeder Polizist, der in so einer Scheißsituation war, gleich ein übler Rassist ist. Ich glaube, da steckt auch ein Machtproblem dahinter.
Das und aber zumindest auch diese Polizeigruppe, dieses Grüppchen kann man trotzdem gut und gerne in rechtsextreme Richtungen schieben, weil er homophob beleidigt wurde. Er wurde irgendwie Schwuchtel und dann wurde er geschlagen. Komm, du stehst doch da drauf und alles ganz, ganz eklig. Und das ist, du guckst dir das an und du denkst dir so, Alter, wir sind hier in Deutschland, wie kann sowas sein? Und diese Staatsanwältin, die ist mit ihm alle Instanzen durchgegangen. Die hat nicht nach der ersten verlorenen Gerichtsverhandlung gesagt, komm, hier ist Ende, sondern die ist weitere Instanzen mit ihm durchgegangen. Ein Krieg vor Gericht.
Ja, total. Und das ist ein Krieg vor Gericht. Ja, ganz genau. Und mit unfairen Mitteln einfach, ne?
Ja, aber sie ist ja viel erfahrener als er auch.
Ja, aber da muss man sagen, und um jetzt nochmal wegen Deutschland und Deutschland verklagen und so, dafür schätze ich dieses Land und das gibt mir am Ende des Tages immer so ein bisschen Sicherheit, ne? Ich glaube wirklich zu, und ich hoffe, das bleibt auch so. Ich hoffe, das bleibt so. Ich glaube zu 1000% an den Rechtsstaat. Den haben wir hier in Deutschland. Und der funktioniert.
Ja.
Genau. Und er wird nicht der Einzige sein und deswegen gibt es ja die unterschiedlichen Instanzen, also dass du dich sozusagen immer weiter nach oben klagen kannst. Das ist sehr gut und sehr wichtig und ich vertraue da ehrlich gesagt auch drauf. Und es gibt mir in diesem Land dann immer wieder ein gutes Gefühl. Ich fand auch Metzelda, ich weiß, alle sind bestürzt und bla bla bla. Aber für mich hat der Fall vor allem eins gezeigt, dass der Rechtsstaat funktioniert.
Ja.
Es tut manchmal weh, wenn er funktioniert und man wünscht sich vielleicht krassere Strafen oder andere Konsequenzen, aber ja, daran erkennst du, das System ist sinnvoll und es funktioniert einfach.
Ja, wenn du zum Beispiel Steuervergehen mit Kindesmissbrauch vergleichst,
ja,
da ist die Verhältnismäßigkeit in meinen Augen nicht da. Da müssen wir noch ein bisschen nachholen und nacharbeiten. Aber
genau das ist der Punkt, Sascha. Das ist das Recht. Also das ist so, wie wir es festgeschrieben haben. Du kannst natürlich daran was verändern oder überlegen, okay, wie können wir bestimmte Probleme anders gewichten, ja, oder auch Strafen anders gewichten. Aber an sich ist es doch richtig, dass wir dem folgen, was im Recht festgeschrieben steht.
Ja, aber man kann es trotzdem anpassen.
Absolut.
Das auf jeden Fall.
Ja.
Okay.
Wir haben noch rough questions.
Ey, aber schnell. Mach sie richtig rough. Mach sie ganz rough.
Ganz, ganz rough. Was glaubst du, denken andere Menschen häufig über dich, was aber gar nicht wahr ist?
Erster Eindruck ist manchmal, dass ich arrogant rüberkomme und ich finde von mir nicht unbedingt, ich habe hier und da manchmal ein gesundes Selbstbewusstsein, aber ich würde mich nicht als arrogant einschätzen.
Null.
Bei dir? Komm, es ist rough!
Ja, ich überlege, dass ich voll erfolgreich und glücklich bin.
Wow.
Das ist alles Fake, Leute. Okay, nächste rough question. Woran merkst du, dass du langsam älter wirst?
Ich merke es... Boah, letztens hatte ich noch was. Naja, es könnte auch der Lockdown sein, aber ich bin nicht mehr ganz so fit.
Mhm.
Aber ich war jetzt über ein halbes Jahr nicht mehr im Gym. Es könnte das auch sein. Und ich merke so an meinem Körper so ein, zwei Falten mehr, ein, zwei Haare weniger. Ich krieg langsam, ganz langsam einen Bart. Ganz lang. So mit 60 ist er dann da.
Okay. Ja.
Woran merkst du es?
Dass es für mich kaum was Schöneres gibt, als freitagabends auf der Couch zu sitzen, meinen Haushalt erledigt zu haben und die Trash-TV-Sendung zu schauen, anstatt mit meinen Freunden auszugehen.
Das ist auch was,
dass ich wirklich erwachsen werde und dann auch so freiwillig am Wochenende so, ach, 22 Uhr, ach, ich glaube, ich gehe ins Bett.
Doch, da bin ich auch bei dir. Das merke ich manchmal samstags auch.
Aber das liegt, glaube ich, auch einfach an der Art und Weise, wie wir arbeiten und so, ne? Das ist einfach immer, was zu tun ist. Okay, die letzte rough question. Was ist für dich unfassbarer? Die Geburt oder der Tod? Also das Sterben oder das auf die Welt kommen?
Bei meinem eigenen Leben der Tod, bei anderen die Geburt. Also wenn ich ein Baby sehe, denke ich mir, okay, und du bist in diesem Bauch gewachsen? Was? Und bei mir selber ist einfach der Tod so. Ich kann einfach nicht glauben, dass bald einfach zappenduster
bald?
Ist.
Bald? Bitte nicht.
Bald ist ja relativ.
Ja,
irgendwann.
Richtig. Ja.
Deswegen beides irgendwie. Aber auf mich selbst bezogen tatsächlich der Tod.
Für mich ist es definitiv die Geburt. So, für mich ist das Sterben, also das ist normal und fast schon erstrebenswert. Ich bin froh, dass wir einfach alle irgendwann auch mal die Pause kriegen, so nach Motto. Aber diese, also da haben sich zwei Menschen, also... Da haben sich Körperteile ineinander gesteckt, okay, und das ist, und dann 9 oder meinetwegen 10 Monate später entsteht aus der Situation, ist aus der Situation ein Lebewesen entstanden, das Gefühle kriegen wird und eine Persönlichkeit. Das finde ich nach wie vor einfach unfassbar. Viel aber, unglaublicher als das Sterben.
Aber Lebewesen ineinander stecken ist ein ganz komisches Wort für Sex. Ja, leidenschaftlichen, geilen
ja,
Sex.
Ja, ich habe versucht sozusagen von der Emotion und von diesem ja, Geilheitsgefühl wegzukommen, sondern einfach nur also ganz kalt
wissenschaftlich
betrachtet.
Wissenschaftlich fast schon.
Ja, ganz kalt betrachtet. Da wurden Körperteile ineinander gesteckt, um dann einfach, und aus der Situation, es ist so unglaublich, ich kann es gar nicht beschreiben, wie unglaublich ich das finde.
Interessant. Ja, schön, haben wir das auch geklärt.
Sascha, fühlst du das nicht?
Doch, ich habe ja auch gesagt, ich finde es auch, ich kann so eine Geburt gar nicht greifen, gar nicht fassen, dass da einfach so ein Leben entsteht aus einem, also es ist ja nicht aus dem Bauch, ne, aber es sieht halt aus wie aus dem Bauch. Natürlich ist es aus dem weiblichen Geschlechtsteil heraus.
Ja. Aus der Vagina?
Aus der Vagina. Aus der Lustgrotte.
Das Lustgrotte klingt irgendwie voll Dreck, also
ja,
dreckig.
Sehr misogyn, wir müssen es piepen.
Ja, okay.
Okay, wir sind jetzt hier am Ende angekommen, glaube ich, oder?
Leider ja.
Willst du noch was loswerden?
Ich wünsche mir Weltfrieden.
Okay, sehr gut. Leute, esst mehr Döner. Seid nicht so homophob und seid auch nicht so rassistisch.
Deutschland. Hier, mach mal aus jetzt. Hier, sag mal, ihr dabei.
Ciao.